Volkswagen droht in den USA ein Bußgeld von bis zu 18 Milliarden Dollar. Die US-Umweltschutzbehörde fordert den Rückruf von mehr als 480.000 Dieselfahrzeugen. Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren.
Meine Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Ich gebe Ihnen mein Wort. Bei all dem werden wir mit der größtmöglichen Offenheit und Transparenz vorgehen.
Diese Worte klingen heute wie Hohn. Sie sind inzwischen Geschichte. Teil eines Skandals, der die deutsche Automobilindustrie, den wichtigsten deutschen Wirtschaftszweig, im Mark erschütterte. Sie stammen von Martin Winterkorn, dem damaligen Chef von Volkswagen, Deutschlands größtem privaten Arbeitgeber, der durch Dieselgate in eine Existenzkrise geriet. Die Ermittlungen, die damals begannen, sind noch immer nicht abgeschlossen. Die Affäre wird uns wahrscheinlich noch Jahre begleiten. Wir erzählen den Skandal in drei Akten. Heute sind wir beim letzten. Wenn Sie Zeit haben, hören Sie gerne Folge 1 und 2 zuerst. In den vergangenen Folgen haben wir erfahren, wie auch alle Vertuschungen VW am Ende nichts halfen und die US-Umweltbehörde den Skandal am 18. September 2015 öffentlich machte. Der langjährige VW-Chef Winterkorn trat wenige Tage später zurück, auch wenn er bei sich selbst kein Fehlverhalten sah. Bei mir sind heute Investigativchef Sönke Iversen und René Bender, ebenfalls aus dem Investigativteam. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und auch welches System das zugelassen hat. Dies ist, wie gesagt, die dritte Folge zu Dieselgate. Ein Skandal, der den Glauben an die technische Überlegenheit der deutschen Automobilwirtschaft erschüttert hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime.
Hallo Ina.
Hallo Ina, auch von mir.
Ja, wir haben zu Beginn der Folge schon gehört, Martin Winterkorn, der hat natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle damals gespielt und er ist nur wenige Tage nach dem Ausbruch des Dieselskandals zurückgetreten. Und was ist dann passiert, Sönke?
Ja, dann sprach der Aufsichtsrat von Volkswagen, also das Gremium, das Winterkorn kontrollieren sollte, hätte kontrollieren sollen. Aber die sprachen und zur Überraschung, glaube ich, von den meisten von uns, hörten wir keine Rüge, keine Schelte, nicht mal eine Beschwerde. Stattdessen kam der Aufsichtsrat um die Ecke mit einer Ehrenerklärung für Herrn Winterkorn. Wir haben sie in der letzten Folge schon gehört, aber diese Worte zeigen halt wirklich die unglaubliche Naivität dieses Gremiums, dieses Volkswagen-Aufsichtsrats. Und wir werden heute hören, wie abgrundtief peinlich diese Erklärung, diese Ehrenerklärung später noch wurde. Deshalb vielleicht hier doch noch einmal im Original.
Mit großem Respekt haben die Mitglieder des Präsidiums das Angebot des Vorstandsvorsitzenden Professor Dr. Martin Winterkorn zur Kenntnis genommen, von seinem Amt zurückzutreten und um eine Aufhebung des Vertrages zu bitten. Die Mitglieder des Präsidiums stellen fest, dass Herr Professor Dr. Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten. Seine Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen und damit ein deutliches Signal in das Unternehmen hinein und nach außen zu senden, wird von dem Präsidium mit größter Hochachtung zur Kenntnis genommen. Herr Professor Dr. Winterkorn hat sich um Volkswagen unschätzbare Verdienste erworben. Mit seinem Namen ist der Aufstieg des Unternehmens zu einem Weltkonzern verbunden. Die Mitglieder des Präsidiums danken Herrn Professor Dr. Winterkorn für seine überragende Leistung in den vergangenen Jahrzehnten und für die Bereitschaft, in der derzeit kritischen Situation Verantwortung zu übernehmen. Diese Einstellung ist beispielhaft.
Also, Sie sparen ja auch wirklich nicht an kräftigen Aussagen. Da ist die Rede von überragenden Leistungen und einer beispielhaften Einstellung. Also, ich hoffe tatsächlich, dass mir das Gleiche wie Martin Winterkorn nie passiert, René. Aber für den Fall, dass es mir passieren würde, würde ich mir wünschen, ich wäre auch bei Volkswagen, wenn die anderen dann so reagieren.
Ja, absolut. Ich mir auch.
Okay, dann lass uns doch mal über Martin Winterkorn sprechen. Also wie ist er CEO eines der wichtigsten deutschen Konzerne überhaupt geworden?
Ja, Martin Winterkorn stammt aus recht einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Arbeiter, seine Mutter Hausfrau. Er ist 1947 bei Stuttgart geboren und hat dann selbst relativ schnell den Grundstein für seine spätere Karriere gelegt, wenn man so will, durch guten schwäbischen Fleiß. Ja, wie das so geht, Studium der Metallphysik, Promotion und dann ist er bei Bosch eingestiegen.
Wo sonst, wenn man aus Stuttgart kommt?
Wo sonst? Und dann ein bisschen ungewöhnlicher, nicht zum Daimler, sondern zu Audi gewechselt. Ja, war dann später im Dunstkreis von Ferdinand Pirch und ab 1988 Leiter der Qualitätssicherung. Das passte auch, glaube ich, zu ihm. Das wird man später auch noch, oder werden wir später noch drüber sprechen. 2002 wurde er Audi-Chef. 2007 ist er dann an die VW-Spitze gerückt. Und galt bis zu dem Skandal 2015 eigentlich als bestverdienender deutscher Manager mit 16 bis 17 Millionen Euro im Jahr. Er war ein Workaholic und sein großes Ziel war, Volkswagen zum absatzstärksten Autobauer der Welt zu machen.
Also auch kein kleines Ziel, was er sich vorgenommen hat. Wie ist er denn so als Typ? Was zeichnet ihn aus?
Ja, also ganz wichtig ist, neben seiner Willenskraft, die er offensichtlich hatte, absolviertes Studium und dann eben der Aufstieg in den Unternehmen, ist seine Detailversessenheit. Und das hört man allenthalben, wenn man über ihn spricht und sich mit ihm beschäftigt. Und dafür gibt's auch ziemlich eindrückliche Situationen. Auch nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern eben auch in aller Öffentlichkeit. Und ein ziemlich bekannter davon spielt auf der Automesse IAA im Jahr 2011. Da stattete Herr Winterkorn dem Konkurrenten Hyundai einen Besuch ab, setzte sich in das Auto, in einen Hyundai und rüttelte an der Lenkradverstellung. Vielleicht können wir ja da einfach mal reinhören.
Bischof, ich hab nichts. Du kannst der. Der BMW kann es nicht. Wir können es nicht. Warum kann es der?
Ich muss dir sagen, also ich finde, also er ist ja schon, sagen wir mal, recht harsch auch in seinen Aussagen. Er sagt irgendwie, wieso kann der es und wir nicht. Das ist natürlich irgendwie nett gemeint und gleichzeitig ist es doch, naja, fast schon so ein bisschen autoritär. Oder hatte der da nur einen schlechten Tag?
Nee, das war nicht nur ein bisschen autoritär und der hatte auch nicht nur einen schlechten Tag, sondern der war insgesamt sehr autoritär, ist eben ein weiterer symptomatischer Charakterzug. Er galt, wie gesagt, als sehr autoritär. Die Furcht oder auch Ehrfurcht vor ihm war groß. Wenn man heute mit ehemaligen Mitarbeitern spricht, auch höherrangigen, die erzählen dann auch immer vom Herrn Dr. Winterkorn. Man unterhält sich mit denen eine Viertelstunde, wie wir uns jetzt hier vielleicht, und dann heißt es immer weiter Herr Dr. Winterkorn, nicht ach, der Herr Winterkorn oder Winterkorn, immer Dr. Winterkorn. Das ist ein so ein Beispiel. Und dann gibt's andere Erzählungen. Also es gab mal eine Sitzung, da hat er sich über irgendwas furchtbar aufgeregt und hat dann irgendeinen Gegenstand nach unten geknallt und ein Mitarbeiter, der neben ihm saß, an der Hand getroffen. Und dann gab's eine ordentliche Wunde. Soll wohl keine Absicht gewesen sein, den zu verletzen, aber so richtig unter Kontrolle hat er sich nicht gehabt.
Also wegen sowas kommen übrigens Kollegen, wenn sie auch unabsichtlich andere Kollegen, da wird schon mal deutlich so nachgefragt, ob dann das wirklich okay ist.
Und vielleicht eine Kleinigkeit noch, jetzt im Nachgang, wenn man darüber spricht, was wusste er denn über den Skandal oder wusste er nichts, gibt es zwei unterschiedliche Interpretationen. Die eine ist eben, die Furcht vor ihm war so groß, dass man das Versagen nicht eingestehen konnte und er wusste wirklich nicht Bescheid. Und die andere ist, er war so detailversessen, es war unmöglich, das vor ihm zu verbergen. Und Leute, die beim Schadenstisch dabei waren, über den haben wir ja auch schon gesprochen, die haben gesagt, dass er da nicht ausgerastet ist. Das spricht eigentlich dafür, dass er wusste, was Phase war.
Mhm. Weil er sonst ganz anders reagiert
sonst
hätte.
Sonst hätte er ganz anders reagiert. Mhm.
Jetzt muss man ja sagen, Martin Winterkorn, intern offensichtlich gefürchtet vielleicht ein Stück weit, aber natürlich auch irgendwie, wie soll man das beschreiben? Also also auch als großer Führer wahrscheinlich angesehen, auch außerhalb von VW. Ich weiß es noch, Martin Winterkorn, der war ein sehr gern gesehener Gast auf allen Bühnen und natürlich auch irgendwie bei allen politischen und auch sonst gesellschaftlichen Events. Wie ist es denn nach dem Rücktritt von Winterkorn weitergegangen, Sönke?
Ja, also er sagt, ich übernehme Verantwortung, bin mir aber keines Fehlverhaltens bewusst, ich gehe jetzt. Dann gibt der Aufsichtsrat ihm diese Ehrenerklärung ab und sagt, bevor auch nur ein Zettel Papier umgedreht worden ist, oder also das war schon merkwürdig, dass vor jeder Untersuchung erstmal der Aufsichtsrat sagt, Herr Winterkorn, der ist sauber. Gut, aber dann muss natürlich die Staatsanwaltschaft eingreifen und hat auch eingegriffen und die Ermittlungen begannen. Und wie es aber so üblich ist in solchen Fällen, sagt der Konzern nicht, wir warten mal ab, was die Staatsanwaltschaft rausbekommt, sondern sagt, na, wir klären natürlich selbst auf. Und natürlich klären wir ganz sauber und so auf, dass uns niemand vorwerfen kann, dass wir irgendwas vertuscht hätten. Da wird also eine externe Kanzlei dann in der Regel beauftragt. Wenn man es richtig ernst meint und richtig teuer haben will, dann holt man eine amerikanische Kanzlei. Das war in diesem Fall auch so. Man hat also Jones Day beauftragt. Und die haben dann losgelegt, ne, sind mit Dutzenden von Leuten gekommen, haben, ich weiß nicht, 700 Interviews, glaube ich, haben sie gesagt, hätten sie geführt, 9000 Datenträger mit 500 Terabyte sichergestellt und durchleuchtet und überprüft und von hinten nach vorn gedreht. 500 Juristen waren unterwegs, Techniker, andere Spezialisten, alle eingebunden in diese Wahnsinnsuntersuchung. Jones Day war auch nicht allein, die haben dann... Das war ein Eldorado für Anwälte. Und Jones Day hat dann gesagt, so, ihr macht jetzt mal diesen Teil zu einer anderen Kanzlei und die dritte Kanzlei macht dies und die vierte. Da gab es dann in Frankfurt soll es Treffen gegeben haben, wo zur Mittagszeit sich so viele Anwälte da in der Frankfurter Innenstadt aufhielten, dass sie sich von einem Ressort zum anderen zuprosteten. Und gefeierten alle. Weil sie halt alle, ne, US-Anwälte, die nehmen halt 600, 800, 1000 Dollar die Stunde, waren da mit Dutzenden von Leuten unterwegs und ließen sich richtig gut gehen in good old Germany.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Wir haben ja von dieser Untersuchung in der zweiten Folge schon gehört, dass es eben jene, die dann nie das Licht der Welt erblicken sollte und das sogar, obwohl die Staatsanwaltschaft sie zwischenzeitlich beschlagnahmt hatte. Wir wollen jetzt da viel genauer drauf eingehen, was dabei herausgekommen ist und welche Konsequenzen es gab.
Ja, also man hat sich dann ab Ende September an die Untersuchung gemacht, bei VW und erste Konsequenzen gab es sehr schnell. Mehrere Entwicklungschefs wurden freigestellt, unter anderem Heinz-Jakob Neusser, auch Wolfgang Hatz und auch der Leiter der Antriebstechnologie. Und der gute Mann, der hat dann die Flucht nach vorne angetreten. Also der Leiter Antriebstechnologie, der war auch für die Entwicklung der Software zuständig, die eben Volkswagens Dieselmotoren steuerte und trug auch Verantwortung für die Programmzeilen, die letztlich die Abschaltung der Abgasreinigung bewirkten, Device genannt. Und ja, der war über viele, viele Jahre über die Details informiert und verfasste unter anderem auch einen Gesprächsleitfaden für die Mitarbeiter, die eben kurz vorm Bekanntwerden des Skandals in die USA geflogen sind zu der Behörde. Und das war auch derjenige, der dann auch gesagt hat, als es schiefgegangen ist, oh shit, voll schiefgelaufen. So, da wollte er eben noch vertuschen. Und ja, jetzt ging's nach vorne, Flucht nach vorne. Und jetzt half er bei der Aufklärung. Und Insider sagen, er habe halt für VW in diesen 60.000 Seiten langen Softwarecodes der Dieselmotoren genau die Stellen identifiziert, die die Abgasreinigung abschalteten. Und das hat eben dann letztlich VW gegenüber den US-Behörden sehr geholfen. Der hat also jetzt mächtig mitgeholfen, das ganze Ding aufzuklären.
Mhm. Ganz erstaunlich eigentlich, weil also andere VW-Teile ja durchaus nicht so kooperativ waren, haben wir schon gelernt, ne, bei der Aufklärung. Sönke, und dann ist noch was ziemlich Unglaubliches passiert.
Ja, der Mann, der also sagte, genau so haben wir betrogen, der hat dann von Volkswagen auch so eine Art Ehrenerklärung bekommen. Also man könnte auch sagen Freifahrtschein. Da stand dann wörtlich drin, Volkswagen sichert ihnen zu, keine rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen. Und auch wenn der dann halt nicht mehr gearbeitet hat, sondern freigestellt war, hat er trotzdem noch monatlich 14.600 Euro erhalten. Also denselben Betrag, den er vorher bekam, als er noch arbeitete, brauchte er einfach nicht mehr zu arbeiten. Und die Jahresgratifikation, also so eine Art Bonus von, das waren so 280.000 Euro, die bekam er auch noch oben drauf. Gegenüber der Staatsanwaltschaft hat Volkswagen dann erklärt, dass der Konzern an einer Strafverfolgung dieses Mannes nicht interessiert sei. Nur haben die Staatsanwälte das dann naturgemäß ein bisschen anders gesehen.
Das ist so mit Staatsanwälten. Die sehen sowas in so einem Moment dann häufig ja schon mal anders. Aber das war nicht das Einzige, was so ein bisschen, durchaus ein bisschen verrückt war im Nachgang.
Absolut. Wolfgang Hatz, über längere Zeit eben Motorenchef im Konzern bei Audi und dann Leiter Aggregateentwicklung auch, der hat sich deutlich unglücklicher verhalten. Das war so ungefähr 2 Monate, nachdem der Skandal an die Öffentlichkeit kam, und er saß im Auto, neben ihm seine Frau, und er telefonierte mit dem dann neuen VW-Chef Müller. Und ja, Frau von Herrn Hatz hat das Telefonat mitgeschnitten, und deutlich später gab es dann mal eine Razzia. Und so ist das eben zur Staatsanwaltschaft gekommen und hat Eingang in die Ermittlungsakten gefunden. Und diese Audiodatei ist so auch verschriftlicht, eben dieses Gespräch zwischen Hatz mit der schwäbischen Mundart und eben dem Bayern VW-Chef Müller. Ja, es ging letztlich darum, also Hatz wollte irgendwie retten, was noch zu retten ist, und wollte nachhören, ob er denn vielleicht doch noch eine Chance im Konzern hat und wie es für ihn weitergeht. Aber vielleicht hören wir doch einfach mal rein.
Mhm.
In dem Gespräch von Hatz und Müller sagte Müller in breitem Bayerisch:
Ja, ich will dir da nichts vormachen, wir können nicht gegen Aufsichtsrat von VW entscheiden.
Hatz konterte, er habe doch nichts getan. Die Bescheißsoftware, mit der die Reinigung der Abgase bei Dieselmotoren abgestellt wurde, sei da auf dem Mist der Konzernmutter gewachsen. Müller versuchte, ihn zu beruhigen.
Ich kann da bloß eins sagen. Das kannst du mir glauben oder nicht. Ich versuche, dich da wirklich rauszuhalten, ja. Aber sobald da dein Name halt irgendwo auftaucht, dann wird's halt schwierig.
Zur Verabschiedung gab es noch ein aufmunterndes »Behalt die Nerven«.
Ja, das ist ein Mitschnitt, der ihm nicht so richtig zu Pass kommt. Bevor wir dazu kommen, weil ich glaube, es gibt noch ein zweites Telefonat, das die Frau mitgeschnitten hat. Wieso hat die Frau die Telefongespräche mitgeschnitten?
Ja, das ist völlig richtig. Es war tatsächlich nicht das einzige Telefonat, und es gab sogar noch mehrere, die mitgeschnitten wurden. Unter anderem auch Gespräche von Herrn Hatz mit dem Porsche-Chef Oliver Blume und Hatz-Stellvertreter Michael Steiner. Weshalb hat sie das gemacht? Ich glaube, man wollte letztlich schauen, wie man sich in Stellung bringen kann und wie man sich am besten verteidigen kann. Das steht natürlich auch wahnsinnig für dieses tiefe Misstrauen im Konzern. Und man hört auch zum Beispiel im Hintergrund wohl Anweisungen, oder Frau Hatz gab Anweisungen an ihn, was er denn jetzt noch fragen könnte oder sagen könnte.
Das hat alles, Entschuldigung, dass ich das nochmal sage, aber es hat alles wieder diesen Filmcharakter.
Ja, klar. Man denkt, jemand, will ich jetzt nicht von Lady Macbeth anfangen, ne? Aber du hast halt diesen Konzern, in dem sich diese ganzen Manager für die tollsten Hechte hielten. Dann sehen sie, okay, der Winterkorn ist jetzt zurückgetreten. Was passiert jetzt mit mir? Und da sind Staatsanwälte und amerikanische Anwälte im Haus und links und rechts. Und natürlich sprechen die ganze, die sind freigestellt. Die haben ja nichts anderes zu tun, als über sich und ihre Zukunft nachzudenken. Und weil die halt gewohnt sind, Sachen zu drehen, zu managen und so weiter, kommen die dann halt auf solche Ideen, ihre Chefs anzurufen, das Gespräch mitzuschneiden und irgendwie da was in die Hand zu kriegen, was sie benutzen können. Ob jetzt als Fund gegenüber Volkswagen, ob als Karte, die sie der Staatsanwaltschaft gegenüber ausspielen können, das wissen wir ja nicht. Wir sehen nur, dass es doch ja diese erstaunlichen Schritte gibt.
Du hast es gerade gesagt, die wollten irgendwie ein besseres Blatt in der Hand haben. Im Endeffekt kann man aber sagen, hat ihnen das nichts gebracht, oder? Oder ihm auch nichts gebracht?
Hat alles nichts gebracht. Man könnte sogar vermuten, dass diese Aktion jetzt, also seinen Chef anzurufen und das mitzuschneiden, das kriegt der Chef ja auch mit, irgendwann später, dass er sich da tiefer noch in die Krise geredet hat. Er selbst, ne, der hat's, der weist alle Vorwürfe weiter von sich, hat es immer getan, musste dann aber doch noch 9 Monate in Untersuchungshaft, was schon sehr lange ist, und auch länger als bei jedem anderen Beschuldigten im Dieselskandal. Inzwischen sitzt er auf der Anklagebank und so ist die Situation jetzt.
Aber nochmal, du hast gesagt, auf der Anklagebank, was genau muss er da, wo genau stehen wir da gerade? Was genau muss er da gerade machen?
Ja, Herr Hatz ist angeklagt in München. In dem Prozess geht es nicht um Volkswagen, sondern um Audi. Audi gilt ja letztlich so ein bisschen als eine der wesentlichen Keimzellen des Betrugs. Und ihm wird eben eine wesentliche Mitverantwortung zugeschrieben an dieser Manipulationssoftware.
Da sollten wir jetzt genau nochmal draufschauen. Für die nicht autoaffinen Hörerinnen und Hörer muss man noch dazu sagen, Audi ist Teil des Volkswagen-Konzerns, ist die Premium-Tochter, kann man so sagen. Welche Rolle hatte denn Audi genau?
Ja, ich habe es eben schon mal ganz kurz angedeutet. Eben Audi gilt heute als eine der wesentlichen Keimzellen des Betrugs. Eben nach Ansicht von Staatsanwälten wurde jene Software dort mitentwickelt, die am Ende diese Abgasreinigung von Fahrzeugen steuerte. Und zwar eben so, dass die Grenzwerte bei den offiziellen Messungen eingehalten wurden, auf dem Stand, aber im Straßenverkehr letztlich nicht.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Aufarbeitung schauen, also wir sehen, es gab dann offensichtlich Mitschnitte und es gab hunderte von Anwälten in wahrscheinlich teuren blauen Anzügen, die durch den Volkswagen-Konzern liefen. Und der Autobauer, wie haben die reagiert? Also da war so viel Unruhe. Wie sind die Autobauer damit umgegangen?
Ja, da klassisches Muster. Wir haben ja eben gesagt, dass so ein Konzern, der in so eine Krise kommt, und das haben wir auch bei Cum-Ex, bei den Banken, die haben jetzt alle sehr, sehr teure Anwaltskanzleien laufen. Diese Kanzleien werden also losgeschickt, um angeblich ergebnisoffen alles zu ergründen. Die Ergebnisse dann aber werden sehr gut gehütet. Und das hatten wir auch das ist natürlich im Vergleich zum Dieselskandal jetzt eine super kleine Nummer, aber bei Ergo damals, ne, bei diesem Budapest-Skandal.
Zu dem es auch eine Folge gibt, beziehungsweise 2, wer da Interesse hat, kann natürlich gerne nochmal reinhören.
Ja, genau. Das wurde auch untersucht und dann sagte Ergo, okay, jetzt sind wir fertig, und die Untersuchung hat uns also ein ganz tolles Zeugnis ausgestellt, und dann haben wir natürlich gefragt, können wir die Untersuchung mal sehen? Nein, können sie nicht sehen. So, Volkswagen hat das ein bisschen geschickter gemacht. Jones Day hat also da hunderte von Millionen Euro bekommen. Und wenn man fragte, liebe Volkswagen-Pressestelle, was ist denn jetzt? Sie haben doch volle Transparenz angekündigt, können wir jetzt mal diesen Bericht sehen? Dann haben die immer gesagt, nee, der ist leider noch nicht fertig. Ist leider noch nicht fertig. Ne? Das im Januar war noch nicht fertig, im März, im Juni und so weiter. Wurde einfach nicht fertig. Und das Erstaunliche war, dass nicht nur wir Journalisten diese Antwort bekommen haben, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Und Volkswagen hat dann gesagt, ja, so, liebe Staatsanwälte, solange der nicht fertig ist, der Bericht, können wir Ihnen ja den nicht aushändigen, sonst würden wir Ihnen da ja was Komisches in die Hand drücken. Und offiziell ist der halt nie fertig geworden.
Schon auch ein bisschen ein Schildbürgerstreich, oder?
Das ist ein bisschen, ja genau, ne? Als ob man sich aus am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen könne oder auf einer Kanonenkugel reiten möchte oder so. Man könnte auch sagen, dumm dreist, ne? Zu sagen, wir haben hier, ich weiß nicht, 500 Anwälte über 12 Monate beschäftigt und die haben 50 oder 500 Terabyte untersucht, aber die sind leider noch nicht fertig. Ne? Als ob die Staatsanwaltschaft nicht auch die ersten 1000 Seiten mal sich angucken könnte. Und das war der Staatsanwaltschaft dann auch nicht genug, die Antwort, wir sind nicht fertig. Und die haben ihn dann an einem Tag einfach mal mitgenommen.
Wenn du jetzt sagst, es war der Staatsanwaltschaft nicht genug, das war, wenn wir nochmal auch in die USA gucken, René, der in den USA natürlich auch nicht genug. Ne? Also die USA hatten den Skandal aufgedeckt, muss man sagen. Die Behörden haben ihn aufgedeckt und wir kennen das aus den USA, dass es dann auch teuer wird. Sie hatten ja auch Strafen angekündigt. Es hat dann einen Vergleich gegeben und wie genau ist es zu diesem Vergleich denn auch gekommen? Ich meine, es sprach ja eigentlich alles gegen VW, muss man sagen. Und es gab dann auch noch ein Statement of Facts. Erklär das mal.
Ja, genau. Also ein Vergleich, den gab es deswegen, weil dann beide Seiten irgendwann auch Interesse hatten, dass die Sache schnell abzuräumen. Also die Amerikaner wollten eine vernünftige Summe aus ihrer Sicht. Und Volkswagen hatte natürlich ein Interesse, da den Deckel drauf zu machen. Und das hat dann auch geklappt. Und es war jetzt kein ganz günstiger Vergleich. Es waren 22,8 Milliarden insgesamt sind geflossen.
Dollar, muss man dazu sagen.
Dollar, genau. Und das war nicht alles. Also VW musste sich dann auch oder hat sich bereit erklärt, eine Reihe von Maßnahmen durchzuführen zur Stärkung der Compliance- und Kontrollsysteme, also dass so etwas nie wieder passieren kann und eben letztlich sich auch vorübergehend und zwar über Jahre dann hinaus durch einen sogenannten Monitor kontrollieren zu lassen.
Mhm. Was genau hat es mit diesem Monitor auf sich?
Der hat letztlich sich genau das angeschaut, dass VW das, was sie zugesagt haben, umzusetzen, auch wirklich umsetzen.
Mhm. Muss natürlich dann aus amerikanischer Sicht wieder ein Amerikaner sein. Das ist in der Regel, ich glaube, in diesem Fall war auch ein ganz, ganz honoriger, ehemaliger Bundesrichter oder
genau.
So.
Larry Thompson,
der dann natürlich auch sehr, sehr viel Geld verdient dafür. Und dem es obliegt halt auch dies oder das anzustoßen und da vielleicht auch eine andere amerikanische Kanzlei nochmal reinzuholen. Also das ist schon ein Dorn oder ein Stachel im Fleisch, so ein Monitor. Äußerst lukrative Beschäftigung.
Mhm. Der Monitor ist das eine, was das US-Justizministerium haben wollte oder irgendwie eingefordert hat. Das andere war die Veröffentlichung des sogenannten Statement of Facts. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist damit einhergegangen, Statements of Facts. Da wurde letztlich all das zusammengefasst, was VW auch letztlich aus deren Sicht, ja, wie VW verstoßen hat gegen die Umweltrichtlinien unter anderem. Da wurde dieser gesamte Katalog am Ende des Tages aufgeführt.
Mhm.
Und übrigens auch ganz interessant, dieses Statement of Facts war auch ein Grund, warum VW die Unterlagen von John Stain nicht rausrücken wollte. Die haben dann gesagt, na, das reicht ja jetzt eigentlich, was ihr da drin alles lesen könnt. Und deswegen rücken wir die Unterlagen nicht raus. Und dann, Geschichte ist bekannt, ist die Staatsanwaltschaft eingerückt, hat sich die Unterlagen geholt. Und das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass Staatsanwälte bei einer Kanzlei reinmarschieren. Das ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich und diese Hürden für einen solchen Eingriff, die sind sehr hoch und auch ein klassisches Zeichen, dass der Staatsanwaltschaft die Kooperationsbereitschaft im Hause VW nicht gereicht hat.
Mhm.
Ja, und das wollte man natürlich nicht hinnehmen und am Ende des Tages ging das bis vor das Bundesverfassungsgericht und so lange durften diese gesamten Akten von Jones Day auch nicht ausgewertet werden. Am Ende hat das Bundesverfassungsgericht dann aber gesagt, das war schon so in Ordnung und dann konnten die Akten auch ausgewertet werden.
Das muss man sich mal vorstellen. Also Volkswagen sagt, wir machen jetzt volle Transparenz und alles kommt auf den Tisch. Herr Winterkorn sagt, wir klären auf und seine Nachfolger sagt, wir klären auf. Dann wird diese Kanzlei mit der Aufklärung beauftragt, wird aber nicht fertig und die Staatsanwaltschaft sagt, bei einer Razzia, die haben die sozusagen im Nebenraum gefunden. und dann die Kanzlei durchsucht, jetzt gucken wir da mal rein. Und dann klagt VW tatsächlich dagegen, ja, die Staatsanwaltschaft hat den Bericht, dann klagt VW dagegen, dass sie den auch lesen. Und dann verlieren sie und dann gehen sie in Berufung und dann verlieren sie wieder und dann gehen sie bis zum Verfassungsgericht, um diese Transparenz zu verhindern.
Das ist aber ja, glaube ich, ja was, was euch durchaus zwischendurch passiert ist. Ne? Also ich meine, wir hatten von Hildrud Werner auch schon gehört vorher, die war Rechtsvorständin und ihr hättet ihr natürlich gerne auch mal zwischendurch mit der gesprochen.
Ja, auch das passiert dann, dass man die Rechtsvorständin bittet um ein Interview und da kommt auch eine Zusage und dann wird es aber verschoben und nochmal verschoben. Und schließlich kommen die Antworten schriftlich und dann kann man einfach nicht glauben, was man da liest. Dann sagt nämlich die Rechtsvorständin, nachdem die schon 20, 22 Milliarden in den USA abgedrückt haben, liebes Handelsblatt, für Kundenklagen in Deutschland gibt es unserer Ansicht nach keine Rechtsgrundlage. Wir sind, also Volkswagen sei der Auffassung, dass die Kunden weder Verluste noch Schäden erlitten hätten. Die Fahrzeuge sind doch sicher und fahrbereit, also freie Fahrt.
Aber diese Einschätzung, die wurde tatsächlich auch durch eine relativ große Zahl von Landes- und Oberlandesgerichten in Grenzdeutschland gestützt, oder nicht?
Das hat VW gesagt und eine Zeit lang hat VW auch eine ganze Reihe Prozesse gewonnen. Das hing aber auch damit zusammen, dass ja, sagen wir, die Klägervorträge, wie man das so im Juristendeutsch sagt, manchmal vielleicht nicht ganz so gut waren und dass es teils auch Sonderfälle waren. Am Ende hat sich das Ganze anders entwickelt, aber da kommen wir dann, glaube ich, auch noch zu.
Nichtsdestotrotz, was bleibt?
Ja, ich wollte noch einen Rückschritt zurück machen und zwar, das war eben, was Frau Werner gesagt hat, die offizielle Linie. Das hört man auch an anderen Formulierungen. Der Dieselskandal war niemals der Dieselskandal, es war die Dieselthematik. Und es ging auch nicht um die Abschalteinrichtung, eben das Instrument zur Manipulation, sondern so hieß das intern, es war die Umschaltlogik. Und richtig Klartext wurde relativ selten gesprochen. Ich glaube auch nicht, dass es so geplant war, dass es dann mal geschehen ist. Dann auch im Fernsehen, zwar nicht live, aber immerhin in der Talkshow bei Markus Lanz. Wieder ein neuer Chef, inzwischen nicht mehr Herr Müller, sondern Herbert Diess. Und der hat sich relativ deutlich am 18. Juni 2019 in der Sendung von Markus Lanz geäußert. Hören wir doch da mal kurz rein.
Man muss sagen, dass die Abgasgesetzgebungen außerordentlich komplex sind. Ja, und dass da mal eine Fahrlässigkeit passiert oder ein Fehler, das geht quer durch die Industrie und das passiert immer wieder
aber
mal.
Fahrlässigkeit ist Fahrlässigkeit ein schönes Wort.
Aber für Fahrlässigkeit kann man eben auch wahrscheinlich eine Strafe
aber
mitnehmen.
Aber wie nennen Sie das, was da passiert ist?
Das, was wir gemacht haben, war Betrug.
Offenbar ist es aber das eine, dass der mittlerweile nicht mehr ganz so neue VW-Chef eine klare Linie hat, was die Kommunikation angeht. Die andere ist die Linie vor Gericht. Da ist VW nicht davon abgewichen, dass sie gesagt haben, dass es kein Betrug war. Wie sind denn die Kunden damit umgegangen?
Ja, die haben sich nicht so leicht abspeisen lassen. Da hat das nicht gereicht, dass Frau Werner sagt, die haben weder Verluste noch Schäden erlitten. Da haben sich nämlich hunderttausende Kunden zusammengeschlossen zu einer Musterfeststellungsklage. Da gab es neue Regularien und das Gute daran, also das hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen gemacht. Der hat stellvertretend letztlich für diese gesamten Kunden dann gegen den Autobauer geklagt, mit dem Ziel, dass die Dieselfahrer leichter an ihren Schadensersatz kommen. Und da übernehmen am Ende des Tages auch eben die Verbraucherschützer das Prozessrisiko. Ja, ein Urteil gab es hier nicht, aber einen außergerichtlichen Vergleich. 830 Millionen Euro hat der ganze Spaß am Ende des Tages VW gekostet. Und die sind an 260.000 oder 52.000 Kunden geflossen und dann je nach Modell oder Alter des Autos waren das Entschädigungen zwischen 1.300 und 6.200 Euro.
Mhm. Ich möchte gerne hier an der Stelle vielleicht tatsächlich letztendlich noch mal ganz kurz, machen wir sonst selten, aus dem Strafgesetzbuch zitieren, Paragraph 263 des Strafgesetzbuches zum Thema Betrug. Und René ist tatsächlich ja auch gelernter Jurist. Dort steht drin, Absatz 1. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen ein Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und, Absatz 2, der Versuch ist strafbar. Also in meiner Wahrnehmung könnte man denken, der Fall sei, naja, offensichtlich war er aber offensichtlich nicht, denn es gab ja viele, hatten wir gesagt, viele Landes- und Oberlandesgerichte, die durchaus die Einschätzung von VW geteilt haben, aber es gab auch noch Zivilgerichte. Was haben die gesagt?
Ja, einmal muss man natürlich sagen, vor Gericht, jeder Fall muss einzeln. Ne? Da gibt es keine Blaupause. Und es gab auch eine Entwicklung. Na, anfangs waren die Gerichte eher, das kann man sagen, auf Seiten Volkswagens. Aber da haben wir vielleicht eine Parallele auch zum Fall Wirecard. Da war auch anfangs war das nicht so klar. Aber je mehr, also wie in welchem Ausmaß da betrogen wurde und wer genau wie betrogen hat, aber je mehr Informationen rauskommen, als wir zum Beispiel den Wambach-Bericht damals, oder was heißt damals, im November veröffentlicht haben, wo ganz klar die Fehler von EY aufgezählt wurden. Da war mit einmal auch eine ganz andere Rechtsgrundlage. Und so war das bei Volkswagen auch, je mehr Informationen darüber raus, je mehr von diesen E-Mails, ne, hier, wir kommen nur mit Bescheißen weiter und ohne Bescheißen schaffen wir es nicht und lasst euch nicht erwischen und all diese Sachen oder die Software ist so, der Code ist so gut versteckt, den findet ja keiner. Wenn das ein Anwalt eines VW-Kunden oder eines Audi-Kunden oder Porsche-Kunden vorlegen kann in seinem Prozess, dann fällt natürlich auch das Urteil ganz anders aus. Und so liest sich das auch. Das kann man sehen auf der Zeitachse, dass die Urteile immer härter, immer schärfer werden. Und wir haben hier mal eins vom Bundesgerichtshof mitgebracht, das super deutlich ist dann.
Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ist das Verhalten der Beklagten im Verhältnis zum Kläger objektiv als sittenwidrig zu qualifizieren. Die Beklagte hat auf der Grundlage einer für ihren Konzern getroffenen grundlegenden strategischen Entscheidung bei der Motorenentwicklung im eigenen Kosten- und damit Gewinninteresse durch bewusste und gewollte Täuschung des KBA systematisch, langjährig und in Bezug auf den Dieselmotor der Baureihe EA189 in 7-stelligen Stückzahlen in Deutschland Fahrzeuge in Verkehr gebracht, deren Motorsteuerungssoftware bewusst und gewollt so programmiert war, dass die gesetzlichen Abgaswerte mittels einer unzulässigen Abschalteinrichtung nur auf dem Prüfstand eingehalten wurden.
Und anschließend wurde es noch deutlicher.
Ein solches Verhalten ist im Verhältnis zu einer Person, die eines der bemakelten Fahrzeuge in Unkenntnis der illegalen Abschalteinrichtung erwirbt, besonders verwerflich und mit den grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren.
So, also, wie du schon gesagt hast, wer sich den Gesetzestext anguckt und wer sich die Reklame von Volkswagen anguckt und wer sich die Umweltwerte von diesen Autos auf der Straße anguckt, kann ja nur denken, hier hat Volkswagen den Kunden also entweder deutlich belogen oder halt nicht die ganze Wahrheit gesagt. Und schon, das steht ja im Gesetz, schon die Unterdrückung von Tatsachen ist halt strafbar. Und deshalb haben auch Käufer von diesen manipulierten Dieselautos grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz, laut Bundesgerichtshof. Sie können ihr Fahrzeug sogar zurückgeben und dann von Volkswagen den Kaufpreis zurück, abzüglich der sogenannten Nutzungspauschale. Und das ist natürlich dramatisch, wenn man 11 Millionen Fahrzeuge im Markt hat und die Kunden dann zu, ja nicht zu Millionen, aber vielleicht doch zu Hunderttausenden kommen und das Geld zurückhaben will. Die werden diese Autos ja nie wieder los auf dem Zweitmarken. Das ist schon, die Rechtskurve sozusagen, die geht deutlich gegen Volkswagen, weil eben der Betrug immer offensichtlicher wurde. Mhm.
Und ich meine auch das, was wir gehört haben, also so Sachen, also Formulierungen wie sittenwidrige Schädigung oder besonders verwerfliches Verhalten, das ist ja schon wirklich auch deutlich und fast schon vernichtend für so ein Urteil. Aber es ist immer noch nicht vorbei. Wir sagen es ja die ganze Zeit. Dieser Skandal, der läuft noch. Und es läuft auch noch ein großer Prozess. René, worum geht es da?
Ja, da laufen noch eine ganze Reihe Prozesse. Du meinst damit den milliardenschweren Anlegerprozess, der in Braunschweig seit 2018 läuft. Auch hier haben wir eine Musterklägerin, das ist Deka Investment und eine ganze Reihe weiterer institutioneller Investoren. Und die fordern zusammen fast 10 Milliarden Euro. Und hier steht im Zentrum die Frage, ob VW die Märkte, die Börsen rechtzeitig über oder die Anleger über den Skandal informiert hat. Ein Urteil gibt es hier noch nicht. Allerdings einen sogenannten Hinweisbeschluss der Richter. Und der war relativ deutlich. Ja, Volkswagen hätte demnach viel früher über die manipulierten Motoren informieren müssen. Das ist der Tenor. Und VW ist irgendwie so richtig mit dem Prozessverlauf nicht zufrieden. Die haben da jetzt kürzlich die Anwälte ausgewechselt.
Ja, wer hätte das gedacht, dass die damit nicht zufrieden sind? Vielleicht auch nochmal für alle die jetzt mit dem Aktienrecht nicht so ganz firm sind oder irgendwie jeden Tag damit umgehen. Es gibt eine sogenannte Ad-hoc-Pflicht in Deutschland für oder generell für Konzerne, die an der Börse notiert sind. Und die müssen Anleger darüber informieren, wenn es eine Bewegung im Unternehmen gibt, sage ich mal, die tatsächlich Auswirkungen auf den Aktienkurs haben kann. Ja, und so ein Skandal, haben wir auch gesehen, hatte dann ja relativ große Auswirkungen. 20% ist der Kurs runtergegangen. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Nichtsdestotrotz, die zivilrechtliche Aufarbeitung ist das eine. Was weiß man denn heute eigentlich darüber, wer verantwortlich für den Betrug war? Wir sprachen ja vorhin über einen der Manager, der ausgepackt hat.
Ja, genau, der Manager, der arbeitsrechtlich nichts zu befürchten hat. Anderen Mitarbeitern, die VW für die Manipulation verantwortlich gemacht hat, denen wurde gekündigt. Da wiederum hat aber VW auch schon die eine oder andere Niederlage eingesteckt vor Gerichten, teilweise aus formalen Gründen, was natürlich dann ein bisschen peinlich ist, wenn man Top-Kanzleien engagiert hat. Und in einem anderen Fall hat das Gericht gar die Vorwürfe als aus der Luft gegriffen, angesehen. Da ging es um einen Ingenieur, dem VW eben auch vorgeworfen hatte, mit bei dieser Entwicklung der Betrugssoftware dabei gewesen zu sein.
Mhm. Nichtsdestotrotz, wir haben über das Zivilrecht gesprochen, wir sind jetzt gerade wieder beim Strafgericht und die werden dann auch entscheiden, wer schuld ist und wer nicht. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, also die These von Volkswagen, dass der Konzern als Ganzes nicht Schuld hatte, sondern dass das Werk einiger Ingenieure, das muss man ja auch, also wenn man jetzt wieder mit dem gesunden Menschenverstand das zu umreißen versucht, die Vorstellung, dass eine Handvoll oder einige wenige Ingenieure 11 Millionen Fahrzeuge manipuliert haben, gut. Das hat Volkswagen versucht zu behaupten oder behauptete, ist aber wohl nicht haltbar. Und die strafrechtliche Aufarbeitung und die Konsequenzen sind in den USA und Deutschland dann wieder doch sehr unterschiedlich.
Mhm. Okay, dann fangen wir doch vielleicht einfach in den USA mal an.
Ja, das ergibt auch Sinn, denn da ging es los. Also die waren deutlich schneller als die deutsche Justiz. Und hier gab es teilweise schon recht spektakuläre und auch drakonische Urteile. Als erster Angeklagter überhaupt wurde der Ex-Ingenieur James Liang, also Deutscher mit indonesischen Wurzeln, glaube ich, verurteilt, nämlich zu 3 Jahren und 4 Monaten, weil er nach Ansicht des Gerichts auch geholfen hat, eben den Betrug zu vertuschen. Der ist inzwischen wieder zurück in Deutschland und vorzeitig aus der Haft entlassen. Und ja, ich meine, 3 Jahre, 4 Monate ist schon auch hart, aber richtig hart erwischt hat es Oliver Schmidt. Mancher sagt, hier wurde einem, wenn man so will, Bauernopfer ein Exempel statuiert. Denn also Schmidt war von 2012 bis 2015 in der leitenden Funktion für Umweltfragen in den USA tätig oder damit betraut und soll eben auch getäuscht haben. Und er wurde zu 7 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Das Blöde bei ihm, er wurde auf dem Weg in Urlaub am Flughafen von Miami von US-Fahndern verhaftet. Ja, das Gericht hat da das wirklich volle Strafmaß ausgeschöpft und auch er ist inzwischen wieder nach Deutschland ausgeliefert worden und auch er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und wie ist die strafrechtliche Aufarbeitung in Deutschland? Wir hatten ja gesagt, USA ist das eine, Deutschland ist das andere, Sönke.
Ja, Deutschland ist das andere. Deutschland dauert länger, ne, wie alles hier länger zu dauern scheint. Aber immerhin, es gibt erste Urteile in Braunschweig. Da ist ein Bußgeld gegen Volkswagen von 1 Milliarde verhängt worden. Das ist das höchste, das jemals verhängt worden ist. Daimler, ne, wir erinnern uns, Daimler, also die waren ja alle zusammen haben sie von 1996 an geforscht und alle zusammen haben sie auf diese Schummellösung gesetzt. Also Daimler zahlte 870 Millionen, Audi 800 Millionen, Porsche 535 Millionen. Dazu gibt es noch die Verfahren gegen die Manager. Da sind jetzt zwei Verfahren aktuell. Das eine begann im September 2020 in München. Da ging es auch wieder um Audi und das andere begann jetzt vor knapp einem Jahr in Braunschweig.
Mhm. René, lass uns kurz über München sprechen. Wer sitzt da auf der Anklagebank und warum?
Ja, beschuldigt sind da der Ex-Audi-CEO Rupert Stadler, dann Herr Hatz, früherer Motorenchef, über den sprachen wir schon, und der Ingenieur Giovanni Parmio und noch ein weiterer Ingenieur. Und Hatz, Parmio und der dritte Ingenieur sollen sich für einen Schaden von bis zu 3,3 Milliarden Euro verantworten. Vorwürfe lauten hier Betrug, Falschbeurkundung, mittelbare Falschbeurkundung und eben strafbare Werbung. Also kurz gesagt, man wirft den Managern vor, die Manipulationssoftware letztlich entwickelt zu haben. Beim Herrn Stadler sieht es ein bisschen anders aus. Der muss sich vor allem deshalb verantworten, weil man sagt, ja, du warst nicht für die Manipulation selbst mitverantwortlich, aber du hast eben nicht dafür gesorgt als CEO, dass diese Autos, die manipulierten Autos, nicht mehr verkauft werden, als es eigentlich längst bekannt war, dass da die Abschalteinrichtungen drin sind. Und also Stadler und Hatz bestreiten ihre jeweilige Schuld vehement und werden aber von den anderen beiden ziemlich belastet. Übrigens, der Prozess ist bis Ende 2022 terminiert. Wird wahrscheinlich auch noch möglicherweise ein ganzes Eckchen länger dauern. Übrigens ist da auch schon eine zweite Anklage in Sachen Audi geschrieben, auch wieder gegen 4 Angeschuldigte. Aber das dauert auch noch ein bisschen was.
Ich frage mich wirklich, wie das ausgeht. Ich freue mich, 2022 ist zwar noch ein bisschen hin, aber gar nicht mehr so lange. Also wir werden auf jeden Fall in den nächsten Monaten ein Ergebnis zumindest in diesem einen Prozess haben. Aber kommen wir wieder zurück zur Mutter VW. Dort läuft ja der Prozess in Braunschweig. 5 Verantwortliche sind angeklagt, sitzen da nur 4.
Ja, da sitzen nur 4. 2 relativ hochrangige und 2 Ingenieure. Aber der Wichtigste, der wirklich allen bekannt ist und auf dessen Prozess eigentlich auch alle warten, Herr Winterkorn, Dr. Winterkorn natürlich, der sitzt da nicht, der musste sich nämlich 2 Hüftoperationen unterziehen und seine Ärzte sagen, der Mann ist nicht verhandlungsfähig, der Doktor. Da wollte das Gericht aber das sehen wir auch in anderen Fällen, zum Beispiel der Cum-Ex-Prozess, der gegen Hanno Berger losgehen sollte, der ging auch ohne Hanno Berger los. Also der Winterkorn-Prozess begann erstmal ohne Winterkorn. Er hatte auch insgesamt Geburtsschwierigkeiten, wenn man das so nennen möchte, sollte eigentlich im Februar 21 schon losgehen. Das Gericht hat dann aber gesagt, da stimmt was nicht mit der Anklage und die Staatsanwälte sollten nochmal nachermitteln. Dann ging es endlich los und als die Zeugen dann geladen wurden, haben 34 von den 38 maßgeblichen Zeugen ihr sogenanntes Aussageverweigerungsrecht in Anspruch genommen, also haben gar nichts gesagt. Das deshalb, weil sie in diesem Prozess Zeugen und in anderen möglichen Prozessen aber Beschuldigte sein konnten und sich in ihrer Zeugenaussage nicht praktisch selbst beschuldigen wollten. Es fielen also ständig Termine aus und fallen auch noch aus. Es gab Unterbrechungen. Wir haben natürlich auch immer noch Corona-Bedingungen teilweise. Und der Vorsitzende Richter hat in diesem Fall jetzt schon Termine bis Anfang 2024 angekündigt.
Okay, Da ist auf jeden Fall noch wahnsinnig viel, was da noch ansteht. Was ist noch passiert?
Ja, dann wird sich Herr Winterkorn nach Lage der Dinge erst verantworten müssen. Und wenn er sich dann verantworten muss, dann wird es übrigens nicht nur um diese Betrugsvorwürfe gehen. Denn es ist noch eine weitere Anklage gegen Herrn Winterkorn zugelassen. Er soll sich auch wegen falscher, uneidlicher Aussage verantworten. Ihm wird nämlich vorgeworfen, vom Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zu den Abgasmanipulationen 2017 falsch ausgesagt zu haben. Da hat er gesagt, er habe erst 2015 eben im September von den Abschalteinrichtungen erfahren. Und heute glaubt man, dass es eben deutlich davor war. Und das soll dann gleich mitverhandelt werden, diese Sache mit der falschen, uneidlichen Aussage. Und dann könnte, last but not least, noch was auf ihn zukommen. Und zwar ein Verfahren wegen Marktmanipulation. Wir sprachen drüber, eben die Märkte darüber falsch informiert, über kursrelevante Tatsachen. Da war er angeklagt, dann hat das Landgericht Braunschweig das aber schon entschieden, das vorläufig einzustellen, weil man sagt, komm, wenn du in einem Betrugsprozess dich verantworten musst und du wirst bestraft, dann ist diese Strafe deutlich, deutlich höher. Und deswegen verhandeln wir das jetzt nicht. Da hat aber das Oberlandesgericht Braunschweig das Ganze kassiert und angewiesen, den Fall jetzt doch nochmal zu prüfen.
Mhm. Ich würde gerne mit dieser letzten Folge zum Thema Dieselgate aufhören, wo wir angefangen haben. Wir haben angefangen damit in dieser Folge, dass der Konzern sich sofort hinter Martin Winterkorn gestellt hat und Martin Winterkorn auch gesagt hat, also er sieht kein Fehlverhalten. Wie steht denn der Konzern eigentlich heute zu ihm?
Tja, doch schon deutlich anders. Also man kann das so über die Zeitschiene sehen. Du hast ja gerade gesagt, kaum war der Schaden da, hat man gesagt, Herr Winterkorn wusste davon nichts und ist ein toller Mann. Die sogenannte Ehrenerklärung damals aus September 2015. Auch 2017, immerhin 2 Jahre später, war eigentlich noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da wurde Herr Winterkorn 70 Jahre alt. Und da kamen wirklich alle, die Rang und Namen hatten, die ganzen Chefs der verschiedenen Konzerntöchter, die Oberhäupter der Familien, der Wolfgang Porsche, der Hans-Michael Piech, der damalige Vorstandschef von Volkswagen, Matthias Müller, der Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch, die kamen alle. Jetzt hat er gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert und ich glaube nicht, dass die Party ähnlich aussah.
Okay, das eine ist natürlich nicht mehr so viele Gäste auf der Party zu haben, aber das wird ja wahrscheinlich nicht das sein, was ihn am meisten beschäftigt.
Nein, das sicher nicht. Oder aber vielleicht doch, denn man muss sagen, wenn es ums Geld geht, also man könnte ja erwarten 32 Milliarden Euro Schaden. Also es ist so, es gab nach einer Weile dann tatsächlich eine Regressforderung an Herrn Dr. Winterkorn. Und da müsste man ja erwarten, wenn man verantwortlich für einen Konzern ist, der einen Schaden von 32 Milliarden Euro erlitten hat, dass da eine sehr hohe Summe zusammenkommt. Aber es kam ganz anders. Es kam viel netter für Herrn Dr. Winterkorn. Es gab eine Einigung mit den Vorständen. Also es wurde nicht nur er belangt, sondern eine ganze Reihe anderer Vorstände. Und Volkswagen holte dann 288 Millionen Euro zurück. Das allermeiste dieser Summe wurde allerdings von den Versicherungsgesellschaften übernommen. Und bei Herrn Winterkorn selbst blieben ganze 11,2 Millionen Euro hängen. So, 11, natürlich, wenn ich jetzt 11,2 Millionen Euro oder du, Ina, zahlen müsste, das würde mich schon sehr beschäftigen. Würde mich aber weniger beschäftigen, wenn ich jedes Jahr 17 Millionen Euro von dem Konzern bekomme. Und ich finde auch, das ist natürlich nicht das ist, meine Meinung zählt nicht, aber wenn die Aktionäre von Volkswagen sich das angucken, auf der einen Seite 32 Milliarden Euro Schaden, auf der anderen Seite 11,2 Millionen Euro Zahlung durch Herrn Winterkorn. Wir haben das mal ausgerechnet, das sind genau 0,06% des Schadens. Es sind auch weniger als 10% der Summe, auf die man sein Vermögen schätzt. Und sein Vermögen wächst ja auch immer noch. Zur Erinnerung, Herr Winterkorn bekommt 3.100 Euro Rente. Aber nicht im Monat, am Tag.
Unfassbar.
Tja, so sieht die Welt in Wolfsburg aus.
Aber man muss dabei ja auch sagen, Es ist ja aber auch trotzdem auch für ihn noch nicht vorbei.
Nee, tatsächlich. VW-Aktionäre wollen diesen Vergleich mit Herrn Winterkorn und anderen Managern jetzt doch noch kippen. Und die sagen, aus ihrer Sicht hat sich Volkswagen eben letztlich zu früh mit den Managern geeinigt und zu billig abspeisen lassen. Da gab es jetzt kürzlich einen Termin vor Gericht zwischen den Streitparteien und da kam das eben nochmal auf den Tisch. Wie gesagt, die sagen, VW hat sich zu billig abspeisen lassen.
Und auch deswegen wird uns dieser Skandal Dieselgate weiter begleiten. Ja, danke René, danke Sönke. Wir bleiben dran.
Machen wir. Bis dann.
Bis dann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Folge und auch am Ende dieses Themas fürs Erste. Wie immer haben wir in den Shownotes einen Link für Sie hinterlegt, und zwar handelsblatt.com/mehrjournalismus. Da haben Sie die Möglichkeit, auf all unsere Artikel zuzugreifen und sich natürlich auch alles zum Thema Dieselgate noch einmal in Ruhe durchzulesen. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens geben. Und wir freuen uns auch über Lob, Kritik und weiteres Feedback. Schreiben Sie uns gerne an crime@handelsblatt.com. Ganz herzlichen Dank auch an Florian Högerle für die Produktion dieses Podcasts. Und danke Ihnen und bis zum nächsten Mal.